Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Parasiten sind ekelhaft. Schleimige, kleine Wesen mit Tentakeln, die andere Lebewesen ausnutzen und krank machen. So ist die gängige Meinung. Einige sehen das aber ganz anders.
You know, there are no Discovery Channel specials about parasites. They don't show up in your textbooks. And so you think of them as these like slimy worms because that's the only way that people usually encounter them. But when you look at them under a microscope, parasites are absolutely just whimsical in their adaptations. They are spectacularly beautiful.
Also nicht nur schleimige Würmer seien das, wenn man genau hinschaut, sondern ganz im Gegenteil wunderschöne Tiere. Auch deshalb sagen Forschende, es muss mehr getan werden für den Schutz von Parasiten. Was dahinter steckt, dazu gleich mehr. Zunächst aber blicken wir gleich auf Covid-19 und die wichtige Frage, welche Rolle das Klima und das Wetter bei der Ausbreitung spielen. Forschung aktuell heute mit Michael Bödecker. Guten Tag. Ja, viel wurde ja schon spekuliert darüber, welchen Einfluss das Wetter spielt bei der Ausbreitung von Covid-19. Anfangs dachten noch viele, dass warme sommerliche Temperaturen das Virus stoppen könnten. Inzwischen haben wir ein etwas genaueres Bild. Die Weltorganisation für Meteorologie in Genf veranstaltet gerade ein Symposium zu diesem Thema, virtuell natürlich wegen Corona. Mein Kollege Volker Mrazek war dabei und trägt den aktuellen Wissensstand zusammen.
Jonathan Proctor ist Umwelt- und Datenwissenschaftler an der Harvard University in den USA. Er gehört zu den Forschern, die untersuchen, ob und wie stark das neue Coronavirus und Covid-19 durch Umweltfaktoren beeinflusst werden.
An important question for the year ahead is whether COVID-19 is seasonal.
Eine wichtige Frage ist, ob sich Covid-19 saisonal verändert. Ob die Erkrankung von der Temperatur, der Luftfeuchte oder der Sonneneinstrahlung abhängt und ob der Winter die Pandemie verschlimmern wird.
Um diese zentralen Fragen kreist das komplette Symposium der Weltmeteorologieorganisation WMO. Proctors Arbeitsgruppe zum Beispiel hat sich Daten über die Entwicklung der Fälle von Covid-19 in mehr als 170 Ländern besorgt und sie mit Wetterdaten verglichen, die stündlich verfügbar sind und eine ziemlich hohe räumliche Auflösung bieten. Demnach könnte die UV-Strahlung der Sonne einen gewissen Einfluss auf die Ausbreitung der Erkrankung haben.
Wir sehen, dass die UV-Strahlung auf der Nordhalbkugel von Januar bis Juni saisonal zugenommen und den Anstieg von Covid-19-Fällen leicht verringert hat, um 7%. Es kann sein, dass stärkeres UV-Licht Coronaviren abtötet, wie es auch Laborstudien nahelegen. Es kann aber auch sein, dass sich die Leute, wenn es sonniger wird, mehr draußen aufhalten, wo das Risiko, sich anzustecken, geringer ist.
Uneinheitlich sind die Befunde über die Auswirkungen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit, manchmal sogar in ein und derselben Studie. Forscher der Universität Liverpool haben die Covid-Entwicklung in über 300 Großstädten auf der ganzen Welt betrachtet. Zwar kommen sie zu dem Schluss, dass das Klima geholfen hat, die Fallzahlen in China am Anfang des Jahres zu drücken, als es dort wärmer wurde. In allen anderen Weltregionen dagegen sehe man das nicht, sagt der Klimatologe und gebürtige Franzose Cyril Caminat.
In the winter season, starting to go into spring, you might see a link with climate.
Im Winter und am Übergang zum Frühling mag es eine Verbindung zum Klima gegeben haben. Aber seit sich das Ganze später von China nach Europa und in andere Regionen verlagerte, im Frühling und im Sommer, gibt es kaum noch einen Zusammenhang. Wenn Sie die Nachrichten im Moment verfolgen, dann ergibt das auch Sinn. Denken Sie nur an Florida oder an Barcelona, wo die Fallzahlen enorm steigen. Und das mitten in der warmen Saison.
In Barcelona, in Catalonia, it's flaring during the very warm season.
Das neue Coronavirus werde im Sommer verschwunden sein. US-Präsident Donald Trump hatte das mal prophezeit. Es werde in heißen Klimazonen sicher nicht auftreten, war andernorts zu hören. Solche Thesen sind inzwischen vom Tisch und welchen Teilnehmer des WMO-Symposiums man auch fragt. Niemand behauptet, das Klima habe maßgeblichen Einfluss darauf, wo und wann Covid-19 auftrete. Höchstens einen bescheidenen. Colin Carlson forscht an der Georgetown University in Washington, D.C., im Zentrum für globale Gesundheitswissenschaft. Er wird sogar noch deutlicher.
Was wirklich wichtig ist, sind gesundheitliche Ratschläge für die Öffentlichkeit. Und die haben nichts mit Wetterdingen zu tun. Ich sage das als jemand, der sich Zeit seines Berufslebens mit Infektionskrankheiten und dem Klimawandel beschäftigt. Wir zerbrechen uns da viel zu sehr den Kopf.
Carlson spricht von Missverständnissen. Sie könnten dazu führen, viel wichtigere Maßnahmen zum Schutz vor Covid-19 zu vernachlässigen.
Ausbrüche werden nicht davon bestimmt, wie das Wetter ist oder ob die Sonne scheint. Entscheidend ist, ob die Leute Masken tragen, ob sie Abstand halten und ob ausreichend getestet wird. Diese drei Dinge sind nach wie vor entscheidend. Das sind sie in den Tropen, das sind sie im Sommer. Und das sind sie auch, wenn Leute sich draußen versammeln. Darum geht es jetzt. Können wir die Menschen davon überzeugen, weiterhin Masken zu tragen, auch mitten im Sommer?
Noch bestehe keine breite Immunität gegen den neuen Erreger, sagt Colin Carlson. Das Virus habe es also weiterhin leicht, Menschen zu infizieren, auch in der warmen Jahreszeit. Nur wenn sich das ändere, wenn also später einmal große Teile der Bevölkerung immun geworden sein sollten, könne das Coronavirus vielleicht stärker saisonal auftreten, so wie die Grippe. Erst dann, so Carlson, würden Klimafaktoren eine größere Bedeutung bekommen.
Der Einfluss von Wetter und Klima auf die Ausbreitung von Covid-19. Ein Beitrag war das von Volker Mrasek. Bandwürmer, Spulwürmer, Blutegel, Mücken, Läuse, das sind alles keine Tiere, die ein besonders gutes Image haben. Solche Parasiten verbinden wir in der Regel mit Krankheiten. Allerdings, Parasiten spielen auch eine wichtige Rolle in den Ökosystemen der Erde. Wie wichtig sie sind, das wissen wir womöglich noch gar nicht genau, denn auch die Forschung hat an diesem Punkt bisher einen blinden Fleck. So argumentieren Forscherinnen und Forscher jetzt in einem Fachartikel zum Thema und sie schlagen zugleich einen Plan vor, um Parasiten weltweit besser zu schützen. Eine der Autorinnen ist Chelsea Wood. Sie ist Biologin an der University of Washington. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen und wollte von ihr wissen, warum sind Parasiten denn so wichtig?
Parasiten haben einen sehr schlechten Ruf, wahrscheinlich aus gutem Grund. Wir kennen sie als Schädlinge, die uns oder unseren Tieren schaden. Und natürlich sind solche Parasiten schlimm und wir würden sie gerne loswerden. Aber Parasiten, die Menschen oder Haustiere infizieren, das sind höchstens 4% aller Parasiten auf der Welt. Die restlichen Parasiten erfüllen in den natürlichen Ökosystemen tatsächlich sehr wichtige Funktionen. Die haben diesen schlechten Ruf nur, weil man sie mit menschlichen Parasiten in Verbindung bringt, die wir alle hassen. Aber sie sind wirklich wichtig für ein gesundes Ökosystem.
Welche Funktionen haben Parasiten denn in einem Ökosystem?
Viele verschiedene. Es sind auch sehr unterschiedliche Organismen, von denen wir hier sprechen. Viele wissen sicher, dass Parasiten eine Rolle dabei spielen, die Zahl ihrer Wirtsorganismen zu begrenzen, also Schädlinge zum Beispiel. Sie halten also Arten in Schach, von denen wir nicht wollen, dass sie sich ungehindert vermehren. Weniger bekannt ist, dass Parasiten auch den Energiefluss in einem Ökosystem verändern. Innerhalb der Nahrungskette sorgen sie dafür, dass mehr Energie zu den Spitzenraubtieren gelangt. Viele Parasiten haben nämlich komplexe Lebenszyklen. Sie befallen also während ihres Lebens mehrere verschiedene Arten hintereinander. Oft gelangen sie von Beutetieren in Raubtiere. Das heißt, für einen Beutetierparasiten ist es gut, wenn sein Wirt anschließend im Maul eines Raubtieres landet. So etwas ist sehr weit verbreitet. Im Endeffekt führt das dazu, dass Raubtiere besser an Beutetiere kommen, wenn es auch Parasiten gibt. Auch dank der Parasiten gibt es also Top-Raubtiere in unseren Ökosystemen.
Was ist denn das Problem daran, wenn Parasiten aussterben?
Wir würden dann diese ökologische Rolle verlieren, die sie spielen. Einige andere Arten würden sich dann unkontrolliert ausbreiten. Es gäbe weniger Spitzenraubtiere, weil sie dann weniger Nahrung fänden. Und das sind nur einige der ökologischen Funktionen, die Parasiten erfüllen. Aber es gibt wahrscheinlich viele weitere, die wir noch gar nicht kennen. Denn bisher sind höchstens 10% aller Parasiten überhaupt wissenschaftlich beschrieben. Davon abgesehen, Parasiten sind Lebewesen, so wie andere Arten auch. Wir wissen bereits, dass eine große Biodiversität gut ist für unsere Ökosysteme. Denn dadurch ist das System nicht so anfällig, wenn es zu Veränderungen kommt. Zu dieser Stabilität und Widerstandsfähigkeit tragen mit Sicherheit auch Parasiten bei.
to the resilience of an ecosystem in the face of change.
Parasiten haben ja manchmal komplizierte Lebenszyklen mit verschiedenen Wirtstieren. Ist das ein Grund dafür, dass sie schneller aussterben als andere Arten?
Sure, that's part of it. These complex life cycles are really tricky.
Das ist ein Grund, ja. Denn dadurch ist der Parasit abhängig von mehreren Arten, die er befällt. Und wenn nur eine davon verschwindet, heißt das Game Over für den Parasiten. Das macht die Parasiten sehr angreifbar. Außerdem müssen ausreichend Wirtstiere vorhanden sein. Schon wenn es etwas weniger Wirte gibt, kann der Parasit aussterben, weil er sich dann nicht mehr von Tier zu Tier verbreiten kann.
Deswegen jetzt auch dieser Vorschlag von Ihnen, Parasiten weltweit besser zu schützen. Was sind die wichtigsten Schritte dabei?
Well, we outline 12 steps in total.
Wir haben insgesamt 12 Schritte vorgeschlagen. Einer der wichtigsten ist, dass mehr Parasiten wissenschaftlich beschrieben werden sollten. Am besten 50% innerhalb der nächsten 10 Jahre. Das ist ein sehr hochgestecktes Ziel. Außerdem wäre es wichtig, Museen zu unterstützen, die ihre Artensammlungen mit Parasiten erneuern. Diese zum Teil großartigen Sammlungen müssen auch besser zugänglich gemacht werden, zum Beispiel durch Digitalisierung. Und auch sehr wichtig, mehr Bildung. Bisher kann man einen Bachelor in der Biologie machen, ohne dabei etwas über Parasiten zu lernen. Das kam mir schon immer komisch vor, denn Parasiten machen laut Schätzungen etwa 40% aller Landlebewesen aus. Wie kann man sich Biologe nennen, ohne etwas über die Ökologie von Parasiten gelernt zu haben?
Die meisten Parasiten befallen uns Menschen ja nicht. Einige gibt es aber trotzdem, die Krankheiten auslösen. Sollten solche Parasiten auch geschützt werden?
Absolutely not. We're really clear in the consensus paper, and I personally believe.
Auf gar keinen Fall. Wir haben das in unserem Papier auch sehr klar formuliert. Solche Parasiten sollten bekämpft und ausgerottet werden. Ich forsche auch selbst daran, etwa an der Bekämpfung von Bilharziose-Parasiten. Diese Parasiten verdienen keinen Schutz.
I think they have no business being conserved.
Wenig Mitleid mit menschlichen Parasiten hat also die Biologin Chelsea Wood. Sie und andere Forschende plädieren aber dafür, insgesamt weltweit mehr für den Schutz von Parasiten zu tun. Gestern gab es in der libanesischen Hauptstadt Beirut eine gewaltige Explosion mit mindestens 100 Toten und Tausenden Verletzten. Noch immer wird dort nach Verschütteten und Vermissten gesucht. Die Ursache für die Explosion war wohl Ammoniumnitrat, das im Hafen gelagert wurde. Mehr über diese chemische Verbindung und warum der Stoff so gefährlich ist, weiß mein Kollege Arndt Reuning. Arndt, was ist denn Ammoniumnitrat für ein Stoff?
Ammoniumnitrat ist erst einmal ein Salz und das sieht auch so ähnlich aus wie das Kochsalz aus der Küche, also eine farblose Substanz, die als Pulver weiß erscheint. Rein formal erhält man sie, wenn man Ammoniak reagieren lässt mit Salpetersäure und auch in der Industrie dann in der Fabrik. Das ist eine Neutralisationsreaktion und das Salz, das dabei entsteht, besteht dann eben wie üblich aus zwei Komponenten, aus dem positiv geladenen Ammoniumion und dem negativ geladenen Nitration. Ein Trivialname dieser Substanz lautet daher auch Ammonsalpeter, also aus Ammoniak und Salpetersäure. Und sie verhält sich dann eben auch so ähnlich wie der normale Salpeter, der als positive Komponente eben Kalium- oder Natriumionen enthält, zum Beispiel brandfördernd.
Was macht man denn normalerweise mit Ammoniumnitrat?
Ja, also weil Ammoniumnitrat eben in beiden Teilen des Salzes Stickstoff enthält, wird das Salz als Komponente für Mineraldünger verarbeitet. Es versorgt dann die Pflanzen besonders gut mit dem begehrten Element Stickstoff in Formen, die von den Pflanzen auch gut aufgenommen und verwertet werden können. Das ist die eine der beiden Hauptanwendungen. Die andere ist eben, dass Ammoniumnitrat auch zu Sprengstoffen weiterverarbeitet wird. Und das war ja auch Fluch und Segen sozusagen der Ammoniak-Synthese nach dem klassischen Haber-Bosch-Verfahren aus dem Jahr 1913, 1914. Damit war es möglich geworden, aus dem elementaren Stickstoffgas, das ja knapp 80% der Luft ausmacht, Ammoniak herzustellen. Ammoniak, das sich dann weiterverarbeiten ließ, eben zu Düngemittel oder auch zu Sprengstoffen.
Wie kommt es jetzt, dass Ammoniumnitrat so gefährlich ist?
Ja, auch das hat mit diesem doppelten Stickstoff zu tun. In der einen Salzkomponente liegt eine chemisch reduzierte Form vor. Da hängt Wasserstoff am Stickstoff und in der zweiten Komponente hängt Sauerstoff am Stickstoff. Das ist also eine oxidierte Form. Und jetzt kann es passieren, dass der reduzierte Teil mit dem oxidierten reagiert. Ganz konkret verläuft dieser Prozess in zwei Teilschritten. Das Salz zerfällt, wenn es erhitzt wird, zu Wasser und die Stickstoffoxid, auch als Lachgas bekannt. Und dann fehlt nur noch ein Funken, dass dieses Gas sich blitzschnell zersetzt zu Stickstoff und Sauerstoff. Das heißt, aus einem Feststoff entstehen hier gasförmige Stoffe. Das Volumen vergrößert sich schlagartig um ein Vielfaches. 1000 Liter Gas pro Kilo Salz. Und das ist dann eben diese schwere Detonation. Keine Explosion, sondern wirklich eine Detonation.
Also eine große Detonation. Das, was wir jetzt in den Bildern gesehen haben, sah auch nach einer Explosion aus. Solche Bilder, wie wir sie jetzt akut gesehen haben aus Beirut, kennt man die auch schon von früher?
Ja, es gab zum Beispiel einen Fall in Deutschland im Jahr 1921. Da ist in Ludwigshafen bei der BASF ein Ammoniakwerk explodiert, das Oppauer Stickstoffwerk. Auch Düngemittel wurden da hergestellt. Allerdings war das nicht das Ammoniumnitrat, sondern ein ähnlicher Grundstoff für Düngemittel, nämlich Ammoniumsulfatnitrat, ein Doppelsalz. Und damals starben rund 560 Menschen und die Detonation, die war im weiten Umkreis zu hören. Aber auch bei dem Anschlag auf das Behördenhochhaus in Oklahoma City im Jahr 1995, da haben die Attentäter Ammoniumnitrat benutzt.
Das, was wir jetzt gesehen haben oder diese Explosion und all das, was du jetzt beschrieben hast, passt das denn zusammen mit dem, was wir in Beirut gesehen haben?
Ja, ich habe mir im Netz einige Videos angeschaut und da sieht man ja zuerst eine weiße Rauchwolke über einem Gebäude, das offenbar brennt. Die Flammen sehen hell weiß aus, wie zum Beispiel von Magnesium, wie es für Feuerwerk verwendet wird. Aber man sieht auch einen rötlichen oder einen orangefarbenen Schein aufflackern. Das deutet alles darauf hin, dass hier irgendwie Feuerwerk gebrannt hat. Und das waren ja die Gerüchte ganz am Anfang, dass da irgendwie Feuerwerk gebrannt hat. Und dann erst kommt es zu dieser gewaltigen Detonation. Es könnte also sein, dass die Hitze des Feuerwerks in einem Nebengebäude dann das Ammoniumnitrat aufgeheizt hat. Das hat sich zersetzt zu Lachgas und das ist dann detoniert. Und die Farbe der zweiten Rauchwolke, die ist dann ja auch ganz anders, nämlich orange bis rotbraun. Und das ist eine ganz typische Farbe für nitrose Gase, also verschiedene Stickstoffoxide. Und das ist etwas, was man bei der schlagartigen Zersetzung von Ammoniumnitrat auch ganz genau erwarten würde.
In Beirut gab es eine gewaltige Explosion oder Detonation mit vielen Toten und Verletzten. Der explosive Stoff war wahrscheinlich Ammoniumnitrat. Die Informationen dazu hatte Arndt Reuning. Und jetzt gibt es noch die aktuellen Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute von Magdalena Schmude.
Das Higgs-Boson kann auch in 2 Myonen zerfallen. Das haben Experimente am Teilchenbeschleuniger LHC des CERN gezeigt, die Physiker auf einer Konferenz für Hochenergiephysik vorgestellt haben. Myonen sind Elementarteilchen, die Elektronen ähneln, aber eine etwa 200 Mal größere Masse besitzen. Im Standardmodell der Teilchenphysik gehören sie zu den Leptonen, den leichten Materieteilchen. Die neuen Ergebnisse bestätigen deshalb gleichzeitig, dass das Higgs-Boson auch mit diesen leichteren Teilchen gekoppelt ist. Bisher war nur die Kopplung mit den schweren Materieteilchen gezeigt worden. Weltraumschrott lässt sich jetzt auch am Tag entdecken. Bisher war das nur während weniger Stunden pro Tag möglich, wenn es auf der Erde während der Dämmerung dunkel und am Himmel hell genug ist, um die herumfliegenden Teile zu detektieren. Dabei werden Reflexionen des Sonnenlichts auf dem Schrott aufgefangen und die Entfernung zu den Stücken mit Hilfe von Laserlicht gemessen. In der Fachzeitschrift Nature Communications beschreiben Forschende aus Österreich jetzt eine Methode, bei der der Kontrast durch die Verwendung von Filtern erhöht wird. Damit wird eine Entfernungsmessung per Laser von der Bodenstation in Graz innerhalb von 22 statt bisher 6 Stunden eines Tages möglich. Papillomaviren tricksen das Immunsystem mit einem Köder aus. Das hat ein Forschungsteam am Deutschen Krebsforschungszentrum bei Versuchen mit Mäusen beobachtet. Die Viren produzieren eine längere Version eines ihrer Hüllproteine. Das Protein ist für den Aufbau der Virushülle ungeeignet, doch der Körper der Mäuse produziert spezifische Antikörper gegen die lange Version. Die kurze, funktionelle Version des Proteins wird von den Antikörpern aber nicht gebunden. Die lange Version wirkt also wie ein Köder, der das Immunsystem ablenkt. Dadurch können sich die Viren weiter vermehren und im Körper ausbreiten. Erst nach einigen Monaten bildet das Immunsystem dann auch passende Antikörper gegen die kurze Proteinvariante, berichten die Forschenden im Fachmagazin eLife. Einige Papillomavirus-Typen, die beim Menschen Krebs auslösen können, besitzen in ihrem Erbgut ebenfalls die Bauanleitung für ein verlängertes Hüllprotein. Deshalb sei es wichtig, diesen Trick der Viren zu kennen, schlussfolgern die Wissenschaftler. SpaceX hat erfolgreich den Prototyp einer Mars-Rakete getestet. Aufnahmen, die das US-Raumfahrtunternehmen veröffentlicht hat, zeigen, wie der Prototyp Starship N5 von einer Startrampe im texanischen Boca Chica Village abhebt und kurz darauf wieder landet. Nach Angaben von SpaceX erreichte die Rakete dabei eine Höhe von 150 Metern. SN5 ist 120 Meter lang und dient zur Erprobung der Technik, mit der das Unternehmen eines Tages Menschen zum Mars bringen will. 4 frühere Prototypen waren bei Testflügen zerstört worden. Bis zum Jahr 2024 soll das Starship so weit entwickelt werden, dass es mit Menschen auf dem Mond landen kann. In der Antarktis gibt es deutlich mehr Pinguinkolonien als bisher angenommen. Wissenschaftler des British Antarctic Survey haben bei der Auswertung von Satellitenaufnahmen der Raumfahrtmission Sentinel 2 11 neue Kolonien von Kaiserpinguinen entdeckt. Das hat die Europäische Weltraumorganisation ESA mitgeteilt. Insgesamt sind damit 61 Kolonien bekannt. Das entspricht einem Zuwachs von rund 20%. Die Tiere selbst sind zu klein, um sie auf den Bildern erkennen zu können. Ihre Kolonien können aber, auch dank ihres Codes, der als Guano bekannt ist, identifiziert werden. Denn der Guano hinterlässt riesige Flecken auf dem Eis, die aus dem All sichtbar sind. Auch Dinosaurier litten an Krebs. Eine bösartige Knochengeschwulst, ein sogenanntes Osteosarkom am fossilen Wadenbein eines Centrosaurus, ist laut einer Studie kanadischer Wissenschaftler der erste deutliche Beleg für eine Krebserkrankung bei Dinosauriern. Zuerst hielten die Forschenden die Wucherung an dem Knochen für einen schlecht verheilten Bruch. Doch Vergleiche mit der Gewebestruktur von menschlichen Patienten mit Knochenkrebs zeigten starke Ähnlichkeiten auf der Zellebene, wie die Wissenschaftler im Fachjournal The Lancet Oncology schreiben. Osteosarkome sind Tumore des unreifen Knochengewebes und treten vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen an den Beinen auf.
Das waren die aktuellen Meldungen aus Wissenschaft und Technik heute von und mit Magdalena Schmude. Alle Inhalte von Forschung aktuell gibt es auch auf deutschlandfunk.de und zum Nachhören in der DLF-Audiothek. Auch die Sternzeit.
Sternzeit, 5. August. Der alte Komet in der Nähe der Erde. Der Besenstern stand etwas nordwestlich des Beamten der Kaiserlichen Garde, innerhalb der Mauern des Palasthofes. Er sah aus wie weißer Dampf und hatte eine Ausdehnung von 10 Grad. So beschreiben chinesische Chroniken das Auftauchen eines hellen Kometen im August des Jahres 1080. In unseren Sprachgebrauch übersetzt heißt das, dass der Komet im Sternbild Har der Berenike stand und sich bis in die Jungfrau ausdehnte. Gemäß den chinesischen Quellen war der Komet ab dem 10. August zu sehen. Am 24. verschwand er abends unter dem Horizont und tauchte nur 3 Tage später am Morgenhimmel wieder auf. Ab Mitte September war er nicht mehr zu erkennen. Ob vor 940 Jahren auch in Europa jemand diesen Kometen gesehen hat, ist unbekannt. Es sind keinerlei Berichte überliefert. Vielleicht sind sie verloren gegangen oder es war einfach ein verregneter Sommer. Die chinesischen Texte sind so präzise, dass sich die Bahn des Objekts berechnen ließ. Demnach zog der Komet am 5. August, also 5 Tage vor seiner Entdeckung, in recht geringem Abstand an der Erde vorbei. Er war dabei aber noch 25 Mal weiter entfernt als der Mond. Dennoch gehört die Begegnung mit dem Kometen von 1080 zu den 20 nächsten, von denen die Fachleute wissen. Der Komet befindet sich auf einer extrem langgestreckten Bahn und zieht jetzt hinaus in die Oortsche Wolke, die eisigen Randbereiche des Sonnensystems. Zurück in der Nähe der Erde ist er frühestens in einigen hunderttausend Jahren.
Die Belastung von Eltern und Schulkindern in der Corona-Krise. Das ist hier im Deutschlandfunk gleich im Anschluss eines der Themen in Wirtschaft und Gesellschaft. Und das war Forschung aktuell mit Michael Bördecker. Einen schönen Tag noch.